Das ist der Materie-Podcast. Mein Name ist Alm. Eine Maschine, die aus all der digitalen Information jene herausfindet, die die Wirklichkeit beschreibt und nicht entstellt. Das wäre ein praktisches Werkzeug gegen die wachsende Menge an Missinformation und Desinformation. How to Build a Truth Engine heißt der aktuelle Film von Friedrich Moser. Er zeichnet nach, wie unser Blick auf die Wirklichkeit durch Täuschung und Selbsttäuschung getrübt wird und welche journalistischen und technologischen Methoden es gibt, die Wahrheit abzusichern. Und was George Clooney damit zu tun hat.
There's ground warfare, sea warfare, air warfare, but the most devastating of all is the information warfare.
Willkommen beim Materie-Podcast, Friedrich Moser.
Ja, hallo.
Wir sprechen über deinen neuen Film How to Build a Truth Engine, aber nicht nur darüber. Ich beginne mal vielleicht damit, warum wir einander kennen, weil das durchaus auch inhaltlich gar nicht uninteressant ist. Hat sich nämlich so zugetragen, dass ich vor etwa 10 Jahren bei der Konferenz South by Southwest in Austin in Texas war. Und dort habe ich einen Vortrag gehört von einem gewissen William Binney oder Bill Binney. Und Bill Binney war Technical Director der NSA, glaube ich, und hat dort gesprochen über seine Arbeit bei der NSA, über Überwachung, über mögliche Tools, mit denen man Überwachung begegnen kann, beziehungsweise sie auch grundrechteschonend sogar durchführen kann. Wie er selbst auch als Codebreaker gearbeitet hat. Und ich bin nach dem Vortrag, der gar nicht so gut besucht war, bin ich zu ihm gegangen und habe mich vorgestellt als Abgeordneter des österreichischen Parlaments und habe gesagt, mich interessiert das Thema, behandle das Thema politisch. Und er, was für ein Zufall, er arbeitet gerade an einem Film mit einem österreichischen Regisseur, dem Fritz Moser, und ob ich den nicht kenne, und habe gesagt, nein, kenne ich noch nicht, aber so hat sich der Kontakt ergeben. Und der Film, an dem du damals gearbeitet hast, A Good American, der ist ja dann, glaube ich, 2015 rausgekommen. Und wir haben da einiges zu tun gehabt, auch auf parlamentarischer Ebene. Und dieser Film ist ja, Prequel wäre natürlich übertrieben, aber es ist thematisch nicht ganz unverwandt zu deinem aktuellen Werk. Vielleicht, dass du mal aus deiner Sicht uns kurz erklären kannst, worum es denn in A Good American ging.
Also diese Geschichte stimmt, das kann ich verifizieren. Fangen wir mal so an, nachdem es ja auch um Fact-Checking und solche Sachen geht. Bei A Good American ging es darum, dass die NSA intern ein Überwachungsprogramm entwickelt hatte, das auf Metadatenanalyse basiert hat und Terrornetzwerke im digitalen Raum überwachen und ausheben können hat. Es wurde aber dann unglücklicherweise vor 9/11 eingestampft. Und der Grund war Korruption innerhalb der NSA. Das Problem bei diesem Programm ThinThread war, dass es konkurrieren musste mit einem Programm, das von privaten Contractors an die NSA herangetragen worden war, Trailblazer. Und infolge von einer Neubesetzung von Posten Leute aus diesem Trailblazer-Umfeld in Verwaltungs- und Managementposten bei der NSA gehievt wurden und die dann halt dieses Programm der Firmen, die das entwickelt haben, begünstigt haben und das andere halt nicht. Und herausgestellt hat sich dann eigentlich, dass das Eigenprogramm ThinThread in der Lage gewesen wäre, in dieser riesigen Datensammlung, die die NSA hatte, die Terroristen zu finden, denn die war da drinnen. Also die Attentäter von 9/11 waren eigentlich in der Datensammlung der NSA, aber die NSA hat praktisch das Suchprogramm, das sie hätte finden können, weggeschmissen. 3 Wochen vor 9/11. Und dann haben sie es wieder ausgegraben nach 9/11, haben einen Testlauf gemacht, haben gesehen, oh, das funktioniert. Und dann ist genau dieses Programm der Grundstein geworden für die Massenüberwachung. Und ich selber bin 2013 auf diese Geschichte gestoßen und habe mich seit 2010 ungefähr mit dem digitalen Zeitalter und Freiheit im digitalen Zeitalter auseinandergesetzt. Das war mit WikiLeaks, hat es eigentlich angefangen. Und die Und das war halt dieser erste Film und der ist dann später auf Netflix gelandet. Und wir werden wahrscheinlich auch in diesem Gespräch über George Clooney reden. Und einer der Gründe, warum George Clooney bei meinem Film Executive Producer ist, hat damit zu tun, dass ich für den Vertrieb von A Good American in Amerika den Oliver Stone gewinnen konnte, der damals gerade seinen Snowden-Film gemacht hat und rausgebracht hat. Und eigentlich ist die Geschichte, die ich erzähle in meinem Dokumentarfilm, die Vorgeschichte zur Snowden-Geschichte. Und der interessante Effekt von dem war, dass Oliver Stone seinen Namen hergegeben hat für meinen Film als Executive Producer, war, dass mein amerikanischer Vertrieb den Film dann als Oliver Stone-Film sozusagen verkauft hat und innerhalb kürzester Zeit war der Film an Netflix verkauft. Und ich habe mir gedacht, okay, das merke ich mir. So funktioniert der Markt in Amerika. Das ist ein bisschen anders als bei uns. Ich habe dann 2017 eine Doku für Arte gemacht, Terrorjagd im Netz, wo ich ein Wiener Startup begleitet habe, das ebenfalls Überwachungssoftware entwickelt hat. Ganz ähnlicher Ansatz eigentlich wie dieses Programm, das die NSA vor 20 Jahren entwickelt hat, von dem aber niemand gewusst hat.
Da war ich doch einmal sogar dort, glaube ich. Die waren im 10. Bezirk, da genau, in der Nähe, Ankerbrotfabrik, in einem Gebäude, das, glaube ich, mittlerweile gar nicht mehr steht.
Ja.
Aber ich kann mich erinnern an die Entwicklungen dieser Zeit, ja?
Ja.
Was ist aus dem geworden?
Und ich habe die eben begleitet, die haben eine eigene Software entwickelt, eigentlich damals im Zuge von diesen Terroranschlägen, diesen islamistischen in Europa, von Bataclan in Paris bis dann Berlin, haben die dieses Überwachungsprogramm entwickelt, um das Unterstützungsnetzwerk des Islamischen Staates in Deutschland, Österreich und der Schweiz zu überwachen. Das Programm wurde fertiggestellt. Sie haben es dann auch in zahlreiche Länder verkauft. In Österreich haben sie ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, aber das hat mehr mit den österreichischen Verhältnissen zu tun, über die ich jetzt nicht reden möchte. Interessant Spannend war, aus, ja. dass 2018 mir einer dieser Entwickler erzählt hat, dass er von einer skandinavischen Regierung kontaktiert worden war, die angefragt haben, ob man deren Programm, das die entwickelt haben, verwenden kann zur Bekämpfung von Desinformationskampagnen, die damals vor allem aus Russland heraus passiert sind. Und sie haben gesagt, na, eigentlich nicht, weil wir ja Metadatenanalyse machen, also wer mit wem, wann, wo, wie kommuniziert hat, aber nicht die Inhalte. Während hingegen für diese Propaganda-Analyse brauchst du eigentlich etwas, das Text verstehen kann und Text analysieren kann und dir sagen kann, okay, da geht es um diese Propagandathemen. Und einer dieser drei Gründer der Firma hat sich dann selbstständig gemacht und ein neues Programm angefangen zu entwickeln, wo eben mit Hilfe von KI Texte analysiert werden können sollen, um festzustellen, ob die Fake News enthalten oder tatsächliche Begebenheiten. Und das war dann für mich so Ende 2018 eigentlich der erste Punkt, wo ich mir gedacht habe, das könnte interessant sein. Ich habe gesagt, okay, erzähl mir mehr davon, wenn du das weiterentwickelst. Anfang 2019, das hat auch wieder mit der Good American zu tun, ist ein E-Mail reingekommen auf einer Mailingliste, wo ich seit diesem Film bin. Und da sind auf dieser Mailingliste sind tatsächlich auch drauf die Leute, die das Internet erfunden haben. Und was natürlich für mich eine Riesenehre ist, dass ich in diesem erlauchten Kreis von Technologen bin, der ich von Technologie wenig Ahnung habe, aber sie sehr faszinierend finde und wichtig. Und mir das ein Anliegen ist, Technologie für Leute zugänglich zu machen, zu erklären, wie es funktioniert, was die Prinzipien dahinter sind, was man damit machen kann. Und da ist ein E-Mail reingekommen, das war im Jänner 2019, das war ein Sonntag, das weiß ich noch, und ich habe zufällig reingeschaut und da war drin eine Einladung zu einem Hack the News Datathon. Und ich habe gedacht, okay, was ist das? Hackathon klingt einmal cool, weil das sind Softwareentwickler, die innerhalb kürzester Zeit irgendwas entwickeln wollen und das kann man filmen. Und dann habe ich dem zurückgeschrieben, okay, ich würde das gerne filmen, wann und wo ist das? Und dann hat er gesagt, ja, das ist morgen und in Sofia, Bulgarien. Und ich habe gesagt, das geht sich nicht aus. Aber ich würde wahnsinnig gern was zu diesem Thema machen und solltest du mal in Wien zu tun haben, dann würde ich dich unbedingt gern treffen oder wenn ich in London bin, das war ein Engländer, und außerdem würde ich gern den Titel von deiner Präsentation, die du da mitgeschickt hast, als Titel für meinen Film verwenden. Dieser Titel dieser Präsentation hieß How to Build a Truth Engine, also wie man einen Wahrheitsmotor baut.
Darf ich dich da mal kurz unterbrechen, weil du hast jetzt, glaube ich, sehr ausführlich berichtet darüber, wie eigentlich dieser Zusammenhang ist von A Good American bis hin zum Start von How to Build a Truth Engine. Und damit hast du auch gleich erklärt, woher der Titel kommt.
It's a really critical time for the world where the truth is under attack as never before.
Mich würde mal interessieren, vielleicht zuerst, dass wir ein bisschen über das Problem sprechen in diesem Film, bevor wir dann zur möglichen Lösung oder vielleicht dem Schluss kommen, dass es vielleicht dafür gar keine so leichte, einfache oder überhaupt eine Lösung gibt. Der Film How to Build a Truth Engine handelt ja schon sehr stark davon, wie Menschen Information verarbeiten, wie sie verbreitet wird, wie diese Wahrnehmung auch funktioniert und was sie bei uns auslösen kann. Also und da gibt es aus meiner Sicht, und nicht nur aus meiner Sicht, wird ja auch in diesem Film behandelt, zwei Ebenen. Also es gibt eine Wahrnehmung auf einer biologischen, psychologischen Ebene, die Täuschungen unterliegen kann. Und es gibt das ganze Spektrum hin bis zur gezielt produzierten Desinformation, deren Verbreitung und damit auch versuchte Einflussnahme. Und du behandelst ja diese zwei Stränge. Da ist das so richtig zusammengefasst. Oder unter anderem.
Unter anderem.
Ja, unter anderem. Also, es sind viel mehr also Stränge.
Ich selber würde es so beschreiben, weil wir haben zwei Jahre in diesem Film geschnitten. Das ist eine Wahnsinnszeit. Das passiert normal nie bei einem Dokumentarfilm. Und die große Schwierigkeit war, diese verschiedenen Stränge miteinander so zu verbinden, dass man logisch durchgleitet von Anfang bis zum Schluss. Das war eine Heidenarbeit. Ich würde es so beschreiben. Die Desinformation, also die gezielte Streuung von Falschinformationen, ist der Rahmen. Der Informationskrieg ist der Rahmen, um auch zu zeigen, wie ernst es ist. Dann habe ich drei Erzählstränge, die ich miteinander verwoben habe.
The brain is what constructs our reality that we then try to understand.
Das eine ist sozusagen die neurowissenschaftliche Grundlage von dem, wie Information verarbeitet wird und wie wir sehr einfach manipuliert werden können, falsche Informationen zu glauben. Und zwar auf der Grundlage von dem, wie unser Gehirn funktioniert. Das zweite ist, was man dagegen tun kann. Einerseits Investigativjournalismus oder Journalismus im ganz klassischen Sinn, der aber mit den technischen Möglichkeiten unserer Zeit wirklich auch im 21. Jahrhundert angekommen ist. Das heißt, wo man Big Data-Auswertung dabei hat, wo man Satellitendaten auswertet und User-Generated Content. Mhm. Also es geht ja nicht mehr darum, dass man jetzt als Journalist der Erste an einem Ort ist, denn die Betroffenen sind die Ersten, die am Ort sind. Die laden den Content hoch, der Content muss verifiziert werden, überprüft werden, ob das stimmt. Da muss man versuchen, all das, was die Algorithmen einem reinspielen an ähnlichem Content, davon sauber trennt. Und dann muss man halt diese ganzen Daten, die man hat, zusammenführen. Und das zeige ich am Beispiel der New York Times Visual Investigations, wo übrigens auch ein Österreicher arbeitet. So bin ich dort reingekommen, den kenne ich schon sehr lange.
Da war jetzt der Sprung von den neurowissenschaftlichen Grundlagen und den möglichen Täuschungen zum Journalismus war jetzt sehr, sehr schnell. Also nur damit da kein Missverständnis besteht, das sind zwei verschiedene Bereiche und natürlich die journalistische Arbeit hilft jetzt natürlich nicht gegen neurowissenschaftlich begründete Täuschungen, die wir in unserem Wahrnehmungsapparat in irgendeiner Form haben. Also zum Teil natürlich schon, aber das ist nicht damit gemeint, sondern da fehlt natürlich noch der große Bereich der Desinformation dazwischen, beziehungsweise der nicht sauber recherchierten Information, also Missinformation eigentlich, wenn man Missinformation von Desinformation in der Art und Weise unterscheiden will. Nur mal zur Einordnung in diesem Gespräch, wollte das nochmal aufbringen, weil das war ein bisschen rasch jetzt der Übergang.
Ja, das eine ist sozusagen der Journalismus, aber der Next Level Journalism, wie es im Film bezeichnet wird, der dazu dient, mit Desinformation umzugehen, der als Filter funktioniert. Und das zweite ist Software. Wir brauchen Technologien, die uns helfen, mit der Masse und der Geschwindigkeit moderner, zeitgenössischer Informationsökosysteme umzugehen. Und Da habe ich ein Beispiel aufgegriffen von einer Software, die entwickelt wurde an der UCLA und an der UC Berkeley in Kalifornien. Eine Software, die es schafft, Verschwörungstheorien im Netz, im Verlauf von Chats, von über Millionen Chats, Verschwörungstheorien ausfindig zu machen, weil Verschwörungstheorien sich unterscheiden in der Art und Weise, wie Akteure miteinander verknüpft sind im Vergleich zu genuin gewachsenen Erzählungen. Bei genuin gewachsenen Erzählungen sind alle irgendwie miteinander verbandelt. Bei Verschwörungstheorien hat man sozusagen kleine Grüppchen, die authentisch miteinander verbandelt sind, aber dann hat man sehr schwache Verbindungen zu weiteren Grüppchen. Und die Verschwörungstheorien versuchen, diese Gruppen zusammenzufassen. Mhm. Wenn ich ein Beispiel geben kann, das sicher jeder kennt, Bill Gates will uns mit Corona-Impfungen chippen. Ja. Das ist so eine klassische Verschwörungstheorie, die in der Pandemie aufgekommen ist. Da gibt es drei Erzählungen. Das eine ist, Bill Gates entwickelt Software. Ja, kennen wir alle. Das zweite ist, Bill Gates ist dabei bei Impfprogrammen, wissen wir auch, nämlich in Afrika gegen Polio und Malaria. Und das dritte ist, es gibt einen neuen Corona-Impfstoff. Aber mit dem hat Bill Gates nichts zu tun. Und auch seine Softwareentwicklung hat nichts zu tun mit den Impfprogrammen in Afrika, außer dass er das Geld, das er über die Softwareentwicklung verdient hat, in diese Impfprogramme hineinsteckt. Und so ist es eben, dass eigentlich in sich normale, reale Geschichten zusammengefasst werden zu einem größeren Ganzen, obwohl sie nichts miteinander zu tun haben. Und da sind wir jetzt wieder bei der Hirnforschung. Die Art und Weise, wie wir Assoziationen herstellen in unserem Gehirn, passiert rasend schnell. Und man braucht eigentlich nur, und das haben Tests ergeben an Epilepsie-Patienten, ich werde da noch ein bisschen genau drauf eingehen, wie die zu diesen Ergebnissen kommen. Es braucht oft nur ein paar Mal, dass man Sachen zusammen erzählt, damit sie als Einheit wahrgenommen werden. Und das ist natürlich wahnsinnig gefährlich, weil dadurch in einer rasenden Geschwindigkeit Falschinformationen und Verschwörungstheorien ihren Weg durch die Kommunikationskanäle nehmen. Mhm. Die Forschung, die dem zugrunde liegt, ist Gehirnforschung an Epilepsie-Patienten, also am lebenden Objekt sozusagen, ja, oder am lebenden Subjekt, muss man eigentlich sagen, und zwar an Epilepsie-Patienten und Patientinnen, die einen operativen Eingriff brauchen, weil die Medikamente nicht wirken. Und bevor dieser operative Eingriff getätigt wird, muss das Gehirn gemappt werden, also kartografiert werden, nämlich zwei Dinge. Erstens, wo sind die verschiedenen Funktionen des Gehirns angesiedelt, physisch im Gehirn? Und zweitens, wo werden diese epileptischen Anfälle ausgelöst? Und um das zu machen, werden einen Haufen kognitive Tests durchgeführt mit diesen Patienten und Patientinnen. Und im Zuge von diesen kognitiven Tests erfährt man wahnsinnig viel darüber, wie das Gehirn Information verarbeitet. Und so haben die zum Beispiel herausgefunden, das ist schon länger her, das sogenannte Jennifer Aniston-Neuron. Mhm. Weil bei einem Beispiel, wo eben eine Episode von Friends gezeigt wurde, sie festgestellt haben, dass ein einzelnes Neuron auf Jennifer Aniston anspricht, aber andere Neuronen nicht. Und sie somit herausgefunden haben, dass man das in einzelnen Neuronen, von diesen Milliarden an Neuronen, an Gehirnzellen, die wir haben, in einzelnen Neuronen Konzepte geparkt sind. Ja? Also das war dann in dem Fall die Sprache, also die Stimme der Jennifer Aniston, das Bilder von der Jennifer Aniston oder auch nur der Name. Und sie haben dann diese Tests weitergeführt und haben dann hergenommen die Carrie Walsh, das ist eine Beachvolleyballerin in Amerika, die kennen wir bei uns nicht, aber dort in Kalifornien famous, und haben die zusammengezeigt mit dem Weißen Haus. Die hat nichts mit dem Weißen Haus zu tun. Mhm. Und der Test war, dass auf einmal nach zwei oder drei Versuchen, wo die gemeinsam mit dem Weißen Haus eingeblendet worden ist, also ein Bild von ihr gemeinsam mit dem Bild vom Weißen Haus, hat dasselbe Neuron, das zuvor nur bei ihr ausgeschlagen hat, auch beim Weißen Haus ausgeschlagen. Mhm. Und das passiert innerhalb von Sekunden.
How have we come to a point in which we can believe such totally different versions of reality?
I can't believe this is reality.
Dann kommen wir wieder zurück in die Informations- und Desinformations-, muss ich sagen, Manipulationsebene. Die Geschwindigkeit, mit der wir zu diesen Falschannahmen verführt werden, ist rasend schnell. Wie schnell kann Journalismus sein, um dagegen mitzuhalten als Filter? Wie schnell kann Software sein, um damit mitzuhalten?
Ja, vor allem, du hast ja noch die Herausforderung, dass du sozusagen das, was Kahneman eben beschreibt mit seinem schnellen und langsamen Denken, dass du sozusagen dieses reflexartige Denken natürlich rational überwinden musst und natürlich selbst dir mal gewahr werden musst, dass du diese Informationen in irgendeiner Art und Weise auch überprüfst. Das ist das, was mir spontan dazu einfällt. Und das andere war, was du beschrieben hast, dieses Schaffen eines neuen Bedeutungsinhalts, den auf ein Neuron zu mappen. Das erinnert mich sehr stark an Richard Dawkins und seine Theorie über die Meme. Das heißt, man könnte ja sowas wie ein Meme, also wie ein Meme, wie es auf Deutsch heißt, ja dann eigentlich auch im Gehirn, also im Konnektom, im neuronalen Netzwerk des Gehirns auch ziemlich punktgenau feststellen. Also ja, interessant, habe ich
natürlich noch nicht gehört. Und ich meine, das andere, was man natürlich dazu sagen muss, ist, wenn man dann über solche Falschinformationen spricht, Witze passieren auf sowas. Ne? Genauso wie Witze auf Stereotypen passieren. Humor passiert auf solchen Sachen. Memes passieren auf solchen Sachen. Es ist sozusagen eine wirkliche Grauzone. Und die Frage ist auch, ab wann wird was zu etwas Gefährlichem? Ja? Falschinformation kann ja unterhaltsam sein. Absolut, indem ich, ja. Aber man braucht sozusagen den Referenzrahmen dazu. Mhm. Und es gibt auch, es war The Atlantic, einen Artikel gelesen über ein Kunstprojekt aus den, ich glaube, späten 60er oder frühen 70er Jahren, wo zwei Künstler gesagt haben, sie setzen jetzt eine Erzählung in die Welt und schauen, wie die sich weiter verbreitet. Und das war die Geschichte der Illuminati.
Ah ja.
Und die haben das als Kunstprojekt gestartet und haben nicht damit gerechnet, dass Leute dann wirklich daran glauben, dass das existiert.
Ja, auf die Art und Weise könnte man ein fliegendes Spaghetti-Monster erfinden und den Leuten einreden, es hat die Welt erschaffen.
Ja, da gibt es ja andere.
Hoffentlich kommt niemand auf die Idee.
Da gibt es ja andere, die das propagieren. Also ja. Andere und keine fliegenden Spaghetti-Monster. Nein, aber das Interessante ist eben, was ist, wenn zum Beispiel der Kontext, der Rahmen verloren geht und dann der pure Inhalt als Inhalt gewertet wird und etwas, das eigentlich einen referenziellen Rahmen gebraucht hätte, plötzlich zu einer Tatsache wird im Denken der Menschen. Wenn ich natürlich weiß, ja, wenn ich weiß, dass das ein Kunstprojekt ist, wenn ich weiß, dass die Illuminati in Wirklichkeit war das eine Freimaurergruppe in Bayern, ja, zur Zeit der Aufklärung, mit denen dann auch beim Neo-Absolutismus ziemlich schnell abgefahren worden ist. Und wenn ich das weiß, dann werde ich diesen Geschichten von Illuminati anders begegnen, als wenn ich das nicht weiß. Und da sind wir jetzt bei einem weiteren sehr wichtigen Bestandteil von meinem Film. Wenn ich die Informationsquellen reduziere auf ganz wenige oder nur eine einzige und die ist dann nicht fact-gecheckt, und diese Information wird zugleich durch Echokammern, die die Algorithmen schaffen in den sozialen Medien, dauernd auf mich zurückgeworfen. Und ich habe, weil ich mich hauptsächlich online bewege und nicht mehr mit der realen Welt viel zu tun habe, mein ganzer Feedback-Loop online stattfindet, dann ist man sehr schnell in einer Situation, wo durch das Hacken des Informationsflusses unser Verstand gehackt werden kann.
Ja.
Und das hat sehr reale Konsequenzen. Das zeigen wir auch in unserem Film.
Aber was du beschreibst, diese Echokammern, Filterbubbles, wie auch immer man sie nennt, sind sehr oft ja selbst kuratierte Ausschnitte aus der Realität. Und da kam jetzt den guten alten Jürgen Habermas heraus, der das Konzept der Öffentlichkeit ja in die Medientheorie auch eingebracht hat. Und so wie du es beschreibst, dass es eigentlich nur eine Quelle gab, bei der die nicht notwendigerweise fact-gecheckt ist, sondern vielleicht sogar absichtlich manipuliert wurde, führt ja eigentlich zur Ausbildung eines Ausschnitts der Realität, der, wenn er dann von anderen auch noch geteilt wird, die diesen gleichen Ausschnitt immer wieder sehen und immer wieder verstärkt eingespielt bekommen, zu einer eigenen Öffentlichkeit, zu einer Öffentlichkeit, die nicht mehr gemeinsam geteilt ist von uns allen. Also keine gemeinsam geteilte Öffentlichkeit ist im Habermaschen Sinn, dass Massenmedien etwas herstellen, das wir alle teilen und das sich auch gegenseitig kontrolliert in dieser Öffentlichkeit, sondern du hast eine relativ unkontrollierte Teilöffentlichkeit. Und von diesen Teilöffentlichkeiten...
Oder Parallelöffentlichkeit.
Oder Parallelöffentlichkeiten, ja, wahrscheinlich der richtige Begriff, Parallelöffentlichkeiten mit Überlappungen, aber doch sehr konsistenten Ausschnitten. Davon gibt es nicht so viele wie individualisierte Realitäten, aber doch eine erkleckliche Zahl.
Storytelling is incredibly powerful. It's one of the ways we construct in-groups and out-groups. And once you've constructed another group as an out-group, it's incredibly easy to dehumanize them. And once you've dehumanized a group, they're no longer human, so you can kill them.
Ich selber habe Geschichte und Germanistik studiert und meine Diplomarbeit in Geschichte war Populismus bei Karl Loeger. Und ich habe mich damals sehr stark auseinandergesetzt mit der Mechanik des populistischen Diskurses. Populismus ist ja keine Ideologie, es ist eine Diskursform, die kann links sein, die kann rechts sein, sie kann sogar mittig sein. Aber das Wesen ist eigentlich, dass man mit sehr offenen Projektionsflächen arbeitet. Es geht die Eliten, aber man sagt nicht genau wer. Man sagt das Volk, aber man sagt nicht genau was. Und es wird herumgespielt wie mit einem Hütchenspiel mit drei verschiedenen Volksbegriffen, die man dann immer austauscht, wie es einem gerade passt. In Österreich sind wir ja Experten für solche Sachen. Mhm. Also auch, wenn man dann sich zum Volkskanzler erklärt.
Natürlich.
Und das Interessante bei diesem Film war, dass viele Fragen, die ich damals vor über 30 Jahren hatte, oder gut 30 Jahren hatte, als ich die Diplomarbeit geschrieben habe, eigentlich dann beantwortet worden sind durch erstens aktuelle Entwicklungen und zweitens aber auch durch Forschung, die es in der Zwischenzeit gegeben hat, eben die Hirnforschung. Etwas, das sehr interessant ist, ist diese Parallelwelt von QAnon, die sich in Amerika etabliert hat. Und da gibt es mehrere Aspekte dazu. Das eine ist, beim Sturm aufs Kapitol am 6. Januar 2021 waren sehr viele QAnon-Anhänger und Anhängerinnen dabei, die überzeugt davon waren, die Demokratie zu retten. Das heißt, das Motiv, warum sie dort waren, ist eigentlich ein lauteres Motiv. Aber sie sind dort gewesen, weil ihr verzerrtes Bild der Wirklichkeit zu einem total pervertierten eigentlich Handeln geführt hat. Eigentlich wollten sie was Gutes tun.
Und tatsächlich gibt es aber inhaltlich ein Kernstück sozusagen dieser Erzählung, nämlich dass die Wahl gestohlen wurde. Also das ist eigentlich die Grundlage, auf der das ja aufbaut.
Genau. Und eines der Probleme, das ich sehe mit den sozialen Medien, und ich weiß nicht, wie man dem genau handhaben, also oder wie man dem genau Herr werden kann oder wie man das unter Kontrolle bringen kann, ist, dass Lügen sanktionsfrei ist. Und in dem Moment, wo die Leute, die diese Erzählung von der gestohlenen Wahl gepusht haben, vor Gericht gekommen sind, wie Fox News oder auch diese ganze Entourage von Trump, die das gemacht hat, sind ja alle davon zurückgewichen und haben gesagt, nein, okay, es hat nicht gestimmt. Das Problem ist allerdings, wenn diese Lüge mal draußen ist und ungecheckt durch die sozialen Medien durchläuft, dann ist die einfach da und die Leute glauben sie, weil sie ihre Informationen nur mehr aus den sozialen Medien erfahren. Das heißt, wir haben jetzt den Journalismus als Möglichkeit, wie man mit dem dealt. Man hat Software, wie man mit dem dealt. Aber jetzt kommen wir zu einem wirklich wichtigen. Unser Bewusstsein für Verwundbarkeit und die daraus erfolgende Notwendigkeit für Medienkompetenz. Und das sieht man in Europa, in den nordischen Ländern viel stärker als bei uns, wie viel das eigentlich dazu beitragen kann, und diesem Übel des organisierten Lügens zu begegnen.
Mhm. Reden wir da vielleicht einmal über die zwei, du hast jetzt drei Methoden genannt, über die ersten zwei, die ja auch in deinem Film sehr gut abgedeckt sind. Also wir haben auf der einen Seite den Journalismus und du hast da recht ausführlich und sehr, sehr anschaulich und leider nicht im Sinne dessen, was jetzt kommt, nämlich die expliziten Bilder aus Butcher, dargelegt, wie moderner, datenbasierter Journalismus funktioniert, in dem Fall bei der New York Times, die sehr detailliert ausgewertet haben, visuelle Informationen und natürlich auch Timelines und so weiter, das alles zusammengefügt haben und im Prinzip nachgewiesen haben, dass das stimmt, was berichtet wurde in den Medien, denen wir trauen können, beziehungsweise wo die russische Propaganda versucht hat, eine andere Geschichte zu erzählen, die sich so relativ leicht falsifizieren lässt. Das ist mal das eine, journalistische Methode, sehr, sehr aufwendig, sehr, 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 sehr viel manuelle Arbeit, sehr zeitintensiv. Und das dann eben mindestens ein zweites Beispiel gebracht von einer Software, die auch mit den von dir vorher beschriebenen, man kann es eigentlich eh auch Metadaten nennen oder zumindest strukturelle Daten, die gar nicht notwendigerweise auf den Inhalt schauen, sondern einfach nur, wie das Netzwerk der Informationsübertragung aufgebaut ist, nachweisen können beziehungsweise zumindest korrelieren können, dass die Art und Weise der Informationsverbreitung eher darauf hindeutet, dass es sich um Desinformation handelt. Also das waren die zwei Methoden. Und du sagst, das alleine reicht aber nicht. Man muss eigentlich noch in den Bereich Medienkompetenz in sich selbst und in die Gesellschaft investieren, damit wir damit auch umgehen lernen.
Ich glaube, dass das sogar der wichtigste Bereich ist. Denn erstens mal gelogen ist immer worden.
Ja.
Also ich glaube, solange es Kommunikation gibt und wenn es Komplimente sind, die man einander macht. Mhm. Und das Zweite ist natürlich auch, wenn ich als Historiker einmal auf längere Dauer zurückschaue, wenn ich mal anschaue sozusagen die großen Sprünge im Medienbereich seit dem Mittelalter, ja, dann habe ich die Erfindung des Buchdrucks und danach kommt eine Disruption. Mhm. Und man hat Bürgerkriege in ganz Europa, weil die Leute das erste Mal sehen, das, was ihnen erzählt worden ist, ist nicht das, so wie es niedergeschrieben worden war. Ja? In der Folge kommt es eben zu großen Verwerfungen. Die Französische Revolution wäre undenkbar ohne Tageszeitungen. Das war die Art und Weise, wie das erste Mal auch ganz aktuell berichtet werden konnte. Der Faschismus wäre undenkbar ohne die modernen Massenmedien, Film und Radio, also vor allem das Radio.
Vor allem der Volksempfänger dann in dem Fall.
Der Volksempfänger in dem Fall, ja. Und auch gleichzeitig mit den modernen Transportmöglichkeiten mit dem Flugzeug. Aber dadurch konnte Hitler sozusagen überall gleichzeitig sein, im Geschwindigkeitsverständnis der damaligen Zeit. Auch wenn man sich anschaut, das Fernsehen und was das Fernsehen für einen Einfluss gehabt hat auf die Art und Weise, wie sich unsere Demokratie wegentwickelt hat von Inhalten oder Diskussion über Inhalte zum physischen Erscheinungsbild von Personen und der wie soll man sagen, der Attraktivität.
Ja, ganz klar innerlich sind uns da Debatten Nixon-Kennedy natürlich.
Das ist eigentlich ein Meilenstein gewesen, wo schon gesagt wurde, ich will lieber den Jungen fashion, der nicht schwitzt.
Genau, ja.
Auch das hat wieder zu, würde ich sagen, schon auch Verwerfungen geführt, die damals noch nicht erkennbar gewesen sind, die aber uns auch einen Politikertypus oder die einen Politikertypus bevorzugen, wo es nicht darum geht, wie kompetent der in der eigenen Sache ist, sondern wie gut er verkaufen kann. Ja, das ist, würde ich mal so sagen, also der Verkaufstyp und gleichzeitig auch halt diese Art von Volkstribunen, die werden bevorzugt durch dieses System. Und jetzt sind wir wieder in einer Schwelle von einer technologischen Neuerung, wo es eigentlich darum geht, wer diese informellen Netzwerke, also wer sozusagen der bessere Netzwerker ist in diesen informellen Netzwerken, die da aufgebaut werden können durch das Internet. Und ich will das Internet nicht verteufeln, ich finde es großartig. Ich habe meine Frau online kennengelernt, allein schon deswegen würde ich es nicht missen wollen. Und sehr viel von meinen Recherchen wären ohne das Internet nicht möglich und auch sehr viel von meinen Produktionsverkaufsaktivitäten, ich bin auch Unternehmer, wären ohne dem nicht möglich. Also das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, wie wird unser Diskurs gestaltet? Wer kann daraus einen Vorteil erzielen? Und was wir gesehen haben, vor allem auch bei den Wahlen in Amerika, ist, dass ich glaube schon Elon Musk die Wahl für Trump entschieden hat.
Glaubst du wirklich, dass das sein Engagement, das der ausschlaggebende Punkt war, aus dem sich dieser Überhang ergeben hat? Ich meine, er hat zweifelsohne für Trump positiven Beitrag geleistet.
Trump selber, seine Credentials als Unternehmer sind ja nicht glorreich. Ja. Ja. Da ist der Lack ab und das haben wir auch gesehen mit den ganzen Verfahren, die er am Hals hat. Mhm. Ja. Elon Musk hat diese Credentials als Unternehmer und diese Credentials als Unternehmer, die er in die Waagschale geworfen hat, zugunsten Trumps, in einer Phase, wo es für viele Amerikaner wirtschaftlich schwierig ist, nämlich real schwierig ist. Und das ist halt das Problem, dass man das GDP ist ein Durchschnittswert und das hat nichts zu tun mit der konkreten Lebenssituation Einzelner sehr oft. Ja. Und das haben die Demokraten bis heute nicht kapiert, leider. Dass der sein unternehmerisches Gewicht in die Waagschale zugunsten Trumps geworfen hat, glaube ich, hat die Wahl entschieden zugunsten Trumps.
Wir bewegen uns gar nicht im Kern in deinem Film, was ich gut finde, sondern ufern da sehr stark aus. Aber mich würde in dem Fall bei Trump und deiner Analyse jetzt durchaus auch interessieren, was ist so deine Einschätzung dazu, dass diese doch breit vorliegenden Informationen über Trump, die jetzt sicher auch in die Parallelöffentlichkeiten, über die wir vorher gesprochen haben, hineinreichen. Also die kriegen das ja trotzdem mit und entscheiden sich ja fast schon aktiv dazu, das nicht zu glauben. Beziehungsweise gibt es wahrscheinlich auch diejenigen, die das durchaus glauben, die sagen, ja, Trump, convicted felon, ist okay, aber er ist so toll, er hat jetzt Elon Musk, ich sehe über alles, über sein ganzes Harassment, Vergewaltigung und so weiter hinweg und wähle ihn trotzdem, weil mir diese anderen Dinge so viel wichtiger sind, dass ich das in Kauf nehme. Wie ist da deine Einschätzung? Gibt es diese Typen?
Ich glaube, die Trump-Wähler sind ein sehr buntes Feld. Ja. Aber was Trump super verstanden hat, ist eine Art der Aktivierung des populistischen Diskurses auf einer kulturellen Ebene. Und ich glaube, dass sehr viele Leute da mitgehen. Wenn man sich Pierre Bourdieu anschaut und den feinen Unterschied in der Gesellschaft, dann sagt er, es gibt die kulturellen Reichen und die kulturellen Habenichtse. Es gibt die materiell Reichen und die materiellen Habenichtse. Populistischer Diskurs ist eigentlich immer die Mobilisierung der Habenichtse, sei es kulturell, sei es materiell, gegen die entsprechend Habenden. Ja? Und wenn man sich die soziale Struktur anschaut, sozusagen die soziodemografische Struktur anschaut der Wählerschaft in Amerika, dann hat es Trump geschafft, innerhalb von sehr kurzer Zeit die kulturellen Habenichtse zu mobilisieren gegen die kulturellen Eliten. Während hingegen Bernie Sanders versucht hat, die materiellen Habenichtse zu mobilisieren gegen die materiellen Eliten. Und beide verwenden einen populistischen Diskurs, denn was ist die Billionaires-Class? Und was sind die Eliten, die der Trump sagt, die kulturellen Eliten? Er selber gehört ja eigentlich zu den Eliten dazu. Und das ist halt auch so eine Kernform des Populismus, die man auch schon anderswo gesehen hat, in Europa Berlusconi. Ja? Berlusconi hat sich immer inszeniert als einer, der nicht zur kulturellen Elite gehört, obwohl er der reichste Mann Italiens war oder einer der reichsten Männer Italiens war.
Dann wieder der klassische Diskurs zwischen Unterdrückern und Unterdrückten, der da bemüht wird. Also man schafft die Klasse, die Rasse, was auch immer und teilt halt Menschen ein in sozusagen in Gut und Böse, eben Unterdrückte und Unterdrücker. Aber welche Rolle spielt die Information dabei und wie sehr wird das überblendet oder aktiv ignoriert, glaubst du?
Wenn man die ganze Zeit sich als Opfer fühlt, ja, und die Leute sind Opfer verschiedener Umstände. Also ich würde sagen, es gibt eine strukturelle Gewalt, die liegt in unserer Hand im Handy. Die Art der Menüführung der Handys kann eine strukturelle Gewalt sein, wenn ich nicht zu Wege komme mit dem, was mir auferlegt wird, wie ich mein wichtiges Kommunikationsmittel bediene. Das klingt jetzt weit hergeholt, ist es aber nicht. Das heißt, es gibt die technikaffinen Leute, für die ist es ein wunderbares Spielfeld. Es gibt aber Leute, die kommen mit der Technik nicht zur Rande, die fühlen sich zurückgelassen in unserer Gesellschaft. Auch solche Leute holt der Trump ab. Trump ist nicht der Typ der technikaffinen Leute. Das sind die Demokraten. Das war davor schon Obama in einem unglaublichen Ausmaß. Das andere, was man dazu sagen muss, ist, wir müssen auch reden, wenn wir davor gesprochen haben, über diese Parallelrealitäten. Mhm. Parallelrealitäten werden auch hergestellt durch Medien und vor allem durch Medien und Medienkonsum. Und lässt man diese Parallelmedien zu, dann wird man Parallelrealitäten kriegen. Und das hat man auch in Österreich. Das, was ich mir anschaue mit FPÖ-TV auf Unzensuriert, das ist ein gesamtes Medienökosystem, in dem immer wieder die gleichen Botschaften in den Echokammern gespielt werden. Erstens, du bist ein Opfer. Zweitens, du brauchst den kleinen Volkskanzler, der dich ins Glück führt. Ja, du bist klein und ohnmächtig und du brauchst den Volkskanzler, der dich ins Glück führt. Und das ist erstens Humbug, das wird er nicht schaffen. Und das Zweite ist aber, dass man den Leuten selber Machtlosigkeit einredet und Machtlosigkeit, die anderswo erfahren wird, dadurch zugänglich macht. Also die haben auf einmal einen Begriff dafür und sagen, deswegen fühle ich mich machtlos. Und das ist aber die Machtlosigkeit kommt vielleicht von ganz was anderes. Man muss auch über den Heimatbegriff reden. Der Heimatbegriff ist ein wichtiger Begriff in Österreich. Ich habe in Südtirol gelebt, 12 Jahre lang in einem wirklichen Tourismusgebiet. Die Art und Weise, wie das eben auch vermarktet wird, führt auch zu einem Entfremdungsprozess mit dem, was eigentlich tatsächlich die eigentliche Heimat ist. Und wenn ich komme aus Oberösterreich, wenn ich mir anschaue, wie sehr unsere Bezirkshauptstädte eigentlich verwüstet worden sind durch die Art und Weise der Bautätigkeit, dass eigentlich die ganze Wirtschaftskraft am Stadtrand angesiedelt worden ist und die Innenstädte, die eigentlich hübsche Stadtteile sind, mehr oder weniger verwahrlost oder in den Innenstädten eine bestimmte Art der Verwahrlosung zugelassen wurde, da habe ich einen Verlust von Heimat. Der ist diffus, aber die Leute spüren, dass da was nicht in Ordnung ist. Mhm. Die sehen den Verfall. Wenn man denen dann Projektionsflächen gibt und sagt, die nehmen euch die Heimat weg, weil da jetzt dann, keine Ahnung, ein Dönerladen reinkommt, dann haben die plötzlich eine Möglichkeit, ein diffuses Gefühl mit was Konkretem zu verbinden. Und so funktioniert diese politische Agitation. Und in Amerika ist genau dasselbe passiert. Ja? Und das ist halt, was der Trump super kann. Ich habe in Amerika gefilmt, auch am Land. Dort sind dann tatsächlich diese Kleinstädte, da ist alles verbarrikadiert, da ist nichts mehr dort. Die sind tot. Und die Frage ist halt, wollen wir in Europa diesen Weg gehen oder nicht? Und ich denke halt, dass man von der gesamten politischen Debatte bei uns viel zu wenig hört über Infrastrukturen, über Anbindung abgehängter Gebiete durch das Internet. Weil man muss nicht nach Wien pendeln 2 Stunden, um einen Job zu haben. Das kann nicht die Lösung sein.
Hat sich dadurch die Pandemie nichts verbessert in der Hinsicht?
Ich glaube, dass die Leute sehr schnell gelernt haben, mit Zoom und mit diesen Sachen umzugehen. Mhm. Aber was nutzt das, wenn du ein schwaches Internet hast? Und das sind die Art von Investitionen auch in den ländlichen Raum bei uns, die man einfach machen muss. Und das kostet Geld. Jetzt. Aber ich kann dann dort Betriebe ansiedeln. Ich kann dort Wertschöpfung schaffen. Das ist eine Investition in die Zukunft, genauso wie Bildung.
Zurück zu Trump noch einmal.
Ja.
Trump hat ja ein großes Thema nach der letzten Wahl, ich meine 2020, aufgetan, das vorher, denke ich, unhinterfragt war. Also die demokratische Machtübergabe ist ja etwas, was in den USA bis zu Trump immer im Prinzip reibungslos funktioniert hat, in der jüngeren Vergangenheit auf jeden Fall. Und er hat damit gebrochen eigentlich. Also er hat diese demokratische Machtübergabe 2020, 2021 im Jänner dann untergraben und hat eigentlich vor Augen geführt, dass ihm an einer solchen nichts gelegen ist. Jetzt kann er zwar kein drittes Mal gewählt werden, aber wer weiß, was ihm einfällt und seiner Partei. Glaubst du, ist das ein irreparabler Schaden, den er da angerichtet hat? Oder sogar einer, der tatsächlich schlimme Konsequenzen nach sich ziehen kann?
Ich glaube nicht, dass der Schaden irreparabel ist, aber es ist ein Schaden. Und ich glaube, dass er einen Weg eingeschlagen hat, der für Amerika sehr gefährlich wird und auch sehr schädlich ist. Und es ist ganz klar, auf was er abzielt, eine Situation zu schaffen wie in Ungarn. Ungarn ist das klare Vorbild. Nämlich eine illiberale, autoritäre, sage ich einmal, Fassadendemokratie, wo Oligarchen eigentlich das Leben bestimmen und es es dann auch keine funktionierende Marktwirtschaft mehr gibt, weil einfach alles monopolisiert und korrupt ist. Und das ist genau das andere Problem. Ja. Diese Attacke gegen die Demokratie durch diese Lügen, ja, durch diesen Bau von diesen nicht existierenden oder nichts mit der Wirklichkeit zu tun haben, Parallelwelten, durch diese Erzählungen, schadet ja nicht nur der Demokratie. Auch unser Wirtschaftssystem basiert darauf, dass wir wissen, was real ist. Wie wird ein Wert, ein Verkaufspreis entwickelt? Da gibt es ganze Wirtschaftstheorien drüber. Und es ist eigentlich, eine Folge wird sein, dass wir nicht nur unsere Demokratie verlieren, sondern auch unsere Marktwirtschaft. Denn wenn ich nicht mehr weiß, ob das Produkt oder die Dienstleistung, die ich handle, die ich kaufe oder die ich kaufen will, real ist oder nicht, wie lange wird das funktionieren? Also das heißt, der Teufelskreis, in dem wir uns da hineinbegeben, in dem wir das zulassen, ist viel größer und reicht viel weiter an die Basis, an die Substanz unserer westlichen Gesellschaft, als den Leuten klar ist. Und deswegen auch diese drastische Aussage am Beginn meines Films von Peter Cochrane, von dem ich eben auch den Titel meines Films habe, How to Build a Truth Engine. Wenn wir den Zugriff auf die Wahrheit verlieren, verlieren wir unsere Zivilisation. Und das ist echt.
Es gibt ja so eine Art Crowding-Out-Effekt im Bereich der Information, die sich als Wahrheit ausgibt. Also man könnte sagen, sachliche Information im non-fiktionalen Bereich, also Non-Fiction. Und dieser Non-Fiction, die unsere Nachrichteninhalte ja eigentlich ausmachen sollte und faktengecheckt sein sollte, der steht ein immer größer wachsender Bereich einer fabricated Non-Fiction gegenüber, die ja auch mit KI sehr leicht zu skalieren ist. Das heißt, es gibt sehr, sehr viele Dinge, die aussehen wie Nachrichten, aber tatsächlich Fabrikate sind. Und in dieser immer größer werdenden Menge dieser fabrizierten Nachrichten ist natürlich das, was faktengeprüfte Wahrheit ist, kaum mehr auszumachen. Also eine Möglichkeit hast du skizziert, das können diese Werkzeuge sein, die das automatisch auch identifizieren. Und ja, das andere wäre gewissermaßen ein grundlegender Skeptizismus, alles überprüfen zu wollen. Was aber natürlich auch fast schon ein bisschen so den Geruch der Paranoia hat, dass man dann eigentlich überhaupt nichts mehr glaubt und
aber das ist ja das Ziel.
Destabilisierend wäre.
Das ist ja das Ziel vom Informationskrieg, das heißt, dass man nichts mehr glaubt.
Man bewegt sich an einem sehr schmalen Grat zwischen gesundem Skeptizismus und einsetzender Paranoia.
Mein Vorschlag wäre, die sozialen Medien genauso zu regulieren wie die Medien. Es kann jeder alles sagen, was er will. Ich würde es nicht zensurieren, aber ich würde sagen, es gibt rechtliche Konsequenzen und die werden auch eingehalten. Ja, und wenn das da ist, und das hat man eben gesehen bei dieser großen Lüge über die gestohlenen Wahlen, in dem Moment, wo es rechtliche und wirtschaftliche Konsequenzen und Sanktionen gegeben hat, war die Lüge ganz schnell weg. Ja. Und ich glaube, das ist das Ding. Und ich würde nicht anfangen, die Plattformen zu zensurieren. Ich glaube, dass das nicht der richtige Weg ist, weil man da Instrumente schafft, die dann auch gegen die eigentlichen Medien verwendet werden können. Ja. Sondern ich würde einfach sagen, soziale Medien sind Medien und wir behandeln sie genauso. Wenn ich einen Film mache, wie ich meinen NSA-Film gemacht habe, ich habe jedes Wort und jedes einzelne Bild in meinem Film mit meiner amerikanischen Anwältin, sind wir durchgegangen und haben wir kontrollieren lassen, ob mich das ins Gefängnis bringen kann oder vor Gericht in Amerika, was wahrscheinlich, man ist ruiniert, wenn man das macht. Mit genau der gleichen Penibilität muss man halt einfach vorgehen und dann hört sich das geschwind auf.
Das heißt, Rechtsdurchsetzung erhöhen.
Ja, Law and Order im positiven Sinn. Ja. Also, ich bin politisch bin ich mittig, bei manchen Sachen bin ich eher rechts, bei manchen Sachen bin ich eher links. Aber ich glaube schon, dass der Rechtsstaat überhaupt das Grundregelwerk für eine funktionierende Gesellschaft legt. Ja. Und dass Leute sagen, was jetzt gerade die Mehrheitsmeinung ist, ist wichtiger als der Rechtsstaat, da bin ich nicht dieser Meinung. Ich habe mir damals für meine Diplomarbeit, da gehe ich wieder zurück, Populismus bei Karl Lueger angeschaut, die Entwicklung des Staates an sich, des modernen Staates. Bevor wir Demokratie hatten, hatten wir ein Rechtssystem. Und wenn wir das über Bord werfen, ist auch die Demokratie ziemlich schnell weg. Und das Problem, weil da komme ich dann wieder zum Rousseau und diesem grundlegenden Unterschied. Also am Ende vom 18. Jahrhundert gab es zwei für unsere Zeit heute noch wesentliche Revolutionen. Das eine war die amerikanische Revolution, das andere war die französische Revolution. Die amerikanische Revolution basierte auf den Theorien der englischen Philosophen, die gesagt haben, der Mensch hat Gutes und Schlechtes in sich, wir müssen Regeln schaffen, um, also diese Checks and Balances, um unsere eigene Unzulänglichkeit, um damit umzugehen. Rousseau hat gesagt, der Mensch ist eigentlich, solange er nicht durch Zivilisation verdorben ist, von Grund aus gut. Und wenn wir die Zivilisation wegnehmen, kommt nur Gutes raus. Das ist sehr vereinfacht. Also Philosophen werden mich prügeln, aber
wir nehmen es als Arbeitshypothese.
Und rausgekommen ist, bei diesem politischen System ein Gegensatz. Volonté de tout, also praktisch der Wille der Mehrheit, der Wille aller einzelnen Bürger und Bürgerinnen, oder eine Volonté générale, ein übergeordnetes, teleologisches, fast religiöses Motiv, wo der Volkswille sich ausdrückt.
Kollektivistisch,
ja. Franzosen sind mit Rousseau gegangen und haben gesagt, Volonté générale. Und rausgekommen ist ein Blutbad von einer Revolution mit einer Restauration des Absolutismus. Ziemlich schnell, innerhalb von ein paar Jahren. Amerikaner haben gesagt, na, Checks and Balances und Volonté de tout, also sozusagen der Wille aller einzelnen Bürger und Bürgerinnen, ausgedrückt durch die Mehrheiten im Rahmen einer Verfassung, und rausgekommen sind 250 Jahre Demokratie. So, wenn ich mir jetzt den politischen Diskurs anhöre, von Leuten wie Kickl bei uns und von Leuten wie Trump und von Leuten wie Orban und Putin und diesen Leuten, da geht es nicht um die Volonté de tout, da geht es immer um eine Volonté générale. Und da sind wir jetzt auf einer sehr abstrakten philosophischen oder politikphilosophischen Ebene, aber mit sehr realen Konsequenzen. Das hat uns in Österreich schon einmal total reingeritten, gemeinsam mit den Deutschen, dieses sozusagen übergeordnete Schicksal des deutschen Volkes oder auch des österreichischen Volkes. Vergesst man das, darum geht es nicht. Es geht um Checks and Balances, weil wir als Menschen fehleranfällig sind. Das ist eine philosophische Grundkonstante. So, worüber haben wir eigentlich geredet
jetzt? Über sehr, sehr viel. Über eine Sache haben wir noch nicht gesprochen, die würde ich gerne zum Abschluss noch bringen. Nach dieser wunderschönen Zusammenfassung deiner Arbeitshypothesen von Rousseau und den englischen Philosophen.
Ja, jetzt weiß ich wieder warum. Ja. Populismus argumentiert immer mit einer Volonté générale.
Ja. Ich wollte noch abbinden mit George Clooney, weil du hast natürlich George Clooney ins Rennen geführt, hast gesagt, wir sprechen noch drüber, jetzt müssen wir das einlösen und müssen über George Clooney sprechen. Du hast zwar schon implizit erklärt, warum wir über George Clooney sprechen, am Beispiel Oliver Stone, aber ich würde dich bitten, noch einmal zu erklären, warum Clooney dein Executive Producer war bei How to Build a Truth Engine.
Die Rolle des Executive Producers ist eine Rolle, die es bei uns in Europa nicht gibt, weil bei uns ja öffentliche Filmförderungen und Fernsehanstalten eine große Rolle bei der Finanzierung von Filmen spielen, sowohl im Dokumentar- wie im Spielfilmbereich. In Amerika ist alles privat finanziert und dort ist der Titel, der Credit Executive Producer, für Leute vorgesehen, die entweder einen Film finanzieren oder durch ihr Ansehen, durch ihren Markenwert zur Sichtbarkeit des Films beitragen. In unserem Fall habe ich eben den George Clooney dabei wegen seines Markenwerts. Also er hat nichts finanziert, aber er hat, als wir ihm das vorgeschlagen, also ich habe den George Clooney, durch meine Erfahrung mit Oliver Stone und wie schnell der Film dann bei Netflix gelandet war, bei A Good American, habe ich dann gesehen, in dem Moment, wo mein Film von einem kleineren österreichischen Projekt zu einem großen internationalen Projekt mit Amerika-Schwerpunkt geworden ist, dass ich eigentlich so einen Executive Producer aus Amerika gern dabei haben würde. Und auf meiner Liste war der George Clooney ganz oben, weil er selber einen Abschluss in Journalismus hat, sein Vater der Armin Wolf des Mittleren Westens gewesen ist und er aus eigener Tasche ein Forschungsprogramm in Harvard finanziert hatte, das Sentinel Project, wo das Team Satellitendaten ausgewertet hat, um Kriegsverbrechen zu dokumentieren und Kriegsverbrecher vor internationale Gerichte zu bringen. Und das war damals der Sudan und dann später Syrien. Und wir haben ja bei dieser Arbeit der New York Times auch diese Satellitendatenauswertung mit dabei. Wir haben gedacht, okay, das könnte was sein. Und wir haben ihn damals einen 25-Minüter zusammengeschnitten, das war 2021, im Frühjahr 2021, und haben ihm den geschickt. Und den hat er sich angeschaut, gemeinsam mit seiner Frau, und hat gesagt, super, da bin ich mit dabei, ich kriege viele Anfragen, maximal 2 pro Jahr gehe ich mit. Mhm. Das ist ein Projekt, wo ich gern mit dabei bin. Cool. Und ich habe natürlich gewusst, er hat Good Night and Good Luck produziert, und ich weiß auch, dass das ein Herzensprojekt von ihm gewesen ist, wo es darum geht, zur Zeit des McCarthy, was soll ich sagen, ideologischen Totalitarismus in Amerika, dieser sehr illiberalen Zeit der 50er Jahre, wo der Journalismus dagegen aufgestanden ist und den Leuten dann auch Sicherheit gegeben hat in einem schwierigen Umfeld der Meinungsfreiheit. Und übrigens ein Film, der jetzt in ein Broadway-Stück verwandelt wird und in dem Clooney ab nächsten Jahr am Broadway zu sehen sein wird. Also ich hab schon gewusst, dass ihn das Thema interessieren wird. Und er hat dann zugesagt und wir hatten dann 2021 im Herbst auch schon die ersten Gespräche, Verkaufsgespräche, wo wir das Film einmal auf dem Radar gebracht haben von großen Streamern und da war er bei den Calls mit dabei und er hilft uns eben auch jetzt hinter den Kulissen gemeinsam mit Grant Heslov, das ist sein Partner in seiner Produktionsfirma Smokehouse Pictures, die helfen uns beim Verkauf des Films an einen großen Vertrieb. Also wir haben etliche amerikanische große etablierte Vertriebe, die sich den Film gerade anschauen und ich hoffe doch, dass es ein Gewicht hat, wenn George Clooney auf der Verpackung draufsteht, in groß und Friedrich Moser nur ganz klein.
Dabei wünsche ich viel Glück. Ab Mitte Dezember ist der Film in Kinos zu sehen. Und wir haben natürlich in den Shownotes, verlinken wir zur Website des Films, bei der dann sicher zu erkennen sein wird, wo man sich diesen Film sonst noch besorgen kann. Lieber Fritz, ich danke dir für das Gespräch. Das war sehr ausführlich und weit über den Inhalt des Films hinaus, was mich auch besonders freut. Und alles Gute.
Dankeschön. Danke.